Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lupus gemeinsam stark, unser Podcast aus dem Leben mit Lupus. Heute haben wir wieder ein wichtiges Thema, und zwar geht es um die Arzt-Patientinnen-Kommunikation und in dem Fall um zwei unterschiedliche Perspektiven, nämlich um die Perspektive des Arztes, der Ärztin und um die Perspektive von Betroffenen. Nämlich ganz konkret geht es um das Ziel des Shared Decision Making, kurz SDM, oder auch partizipative Entscheidungsfindung. Was das genau heißt, da werden wir heute noch viel darüber sprechen. Auf jeden Fall ist das Ziel, dass wir als Betroffene eine aktive Teilnahme haben beim Entscheidungsprozess unserer Therapie. Also, dass wir einbezogen werden, wenn wir mit unserem Arzt oder unserer Ärztin sprechen und es darüber geht und es darum geht, mit welcher Therapie wollen wir weitermachen oder welche Therapie wollen wir starten, dass wir einfach mit einbezogen werden in die Entscheidung, dass wir unsere Meinung mitsagen dürfen, unsere Bedürfnisse und unsere Wünsche. Ich glaube, dass eine gleichberechtigte Entscheidungsfindung mit Ärztin und Arzt wirklich eine ganz wichtige Sache ist. Es gibt einem ja auch das Gefühl, ernst genommen zu werden und irgendwie als erwachsener Mensch wahrgenommen zu werden. Und man weiß dann auch, dass man wirklich die Fäden für das Management der eigenen Erkrankung mit selbst in der Hand hat und da wirklich aktiv beteiligt ist. Also ich finde, da ist ganz viel Wichtiges und Gutes mit dabei. Wir haben heute wieder eine Fühl-Ich-Nachricht aus der Community, und zwar aus der großen Community, wieder von unserem Lupus-Tag 2024. Da haben wir ein paar mehr Umfragen gemacht und haben ziemlich viele spannende Ergebnisse bekommen. Zum einen haben wir nämlich gefragt, wie viele von euch gemeinsam mit ihrem Arzt oder mit ihrer Ärztin Entscheidungen treffen in Bezug auf Therapie und was auch immer. Und das war sehr schön, dass das Ergebnis tatsächlich war, dass mehr als 50% der Teilnehmenden ihre Entscheidungen gemeinsam mit ihren Ärztinnen oder Ärzten treffen. Auf der anderen Seite, was ein bisschen ein weniger schönes Ergebnis war, haben wir nämlich auch gefragt, wie viele von euch sich gut informiert fühlen in Bezug auf Therapie, was gibt es für Möglichkeiten, in Bezug auf den Lupus überhaupt. Also fühlen wir uns gut informiert von unseren Ärztinnen in Bezug auf Verlaufsmöglichkeiten, in Bezug auf Therapiemöglichkeiten, Vorteile, Nachteile, Nebenwirkungen und so weiter. Und da haben tatsächlich mehr als 50% der Teilnehmenden gesagt, dass sie sich nicht gut genug informiert fühlen. Also auf der einen Seite haben wir schon viele gemeinsame Entscheidungen mit Ärztinnen und Patientinnen. Und auf der anderen Seite gibt es aber ganz viele, die sich gar nicht genug informiert fühlen von ihren Ärztinnen und Ärzten, was wieder schade ist. Aber das zeigt uns auch mal wieder, wie wichtig dieses Thema ist, wie wichtig es ist, dass wir uns informieren oder wie wichtig auch vielleicht dieser Podcast ist, damit ihr euch informieren könnt. Und wie wichtig es vielleicht auch ist, zu wissen, dass wir selber mitentscheiden dürfen, dass wir dieses Recht haben. Und deswegen geht es heute um unser Thema Shared Decision Making. Heute haben wir auch einen ganz besonderen Gast, nämlich Wiebke Klein. Wiebke ist nicht nur Expertin, sondern sie hat auch seit ihrem 17. Lebensjahr die Diagnose Lupus. Sie ist also selbst Betroffene und hat es aber trotzdem geschafft, ihren Lebenstraum zu verwirklichen und Medizin zu studieren. Seit 2023 ist sie selbst Ärztin und arbeitet in einem medizinischen Versorgungszentrum. Wir haben hier also die besondere Situation, dass Wiebke sowohl die Perspektive einer Patientin als auch die Perspektive einer Ärztin sehr gut kennt. Deshalb kann sie uns auch sehr gut beschreiben, wie sich diese Perspektive verändert hat und worauf es aus ihrer Sicht ankommt in der Kommunikation zwischen Ärztinnen, Ärzten und Patientinnen und Patienten. Ja, liebe Wiebke, herzlich willkommen. Wir sind gerade in Hamburg. Du bist extra nach Hamburg gekommen, um diesen Podcast mit uns aufzunehmen. Und da freue ich mich sehr drüber. Ich freue mich, dass wir uns heute zum ersten Mal live treffen können.
Hallo, liebe Becky. Ich freue mich auch total, dass ich endlich mal hier sein kann, nach der ersten Staffel, in der ich ganz gespannt zugehört habe von zu Hause. Und ja, ich bin auch sehr gespannt, was wir heute noch alles besprechen werden.
Ich auch. Bin auch immer sehr gespannt auf die Podcasts. Ja, viele kennen dich vielleicht schon von deinem YouTube- oder deinem Instagram-Kanal. Du bist da ja unter Big Wolf Issues zu finden. Oder andere kennen dich vielleicht auch von der Hashtag-WieDu-Kampagne. Da gab es ja sogar einige Plakate von dir sogar in U-Bahn-Stationen zu sehen. Ziemlich cool, die war echt sehr gut. Du bist also eine sehr sichtbare Lupus-Patientin und jetzt auch Ärztin. Bevor wir loslegen mit unserem Thema, würde mich erstmal interessieren, wie es eigentlich dazu kam, dass du bei dieser Hashtag-WieDu-Kampagne dabei warst.
Ja, das ist irgendwie eine längere Geschichte, aber ich versuche es zusammenzufassen. Wir haben uns damals getroffen auf der Context Patient Conference als CPC abgekürzt. Wir sind mehrere Betroffene gewesen, die sich dort getroffen haben, uns überall die Erkrankungen ausgetauscht haben. Also zum Thema seltene Erkrankung so als übergreifendes Thema, über den Weg vor der Diagnose, die Diagnose selber, den Weg nach der Diagnose. Und das findet immer oder fand immer so um den Tag der seltenen Erkrankung statt. Und zu diesem Treffen haben wir festgestellt, dass einer von uns Betroffenen den Rare Disease Day überhaupt gar nicht kannte und haben herausgearbeitet, dass es extremes Bedürfnis gibt, auch über seltene Erkrankungen aufzuklären, auf seltene Erkrankungen aufmerksam zu machen. Und es hat sich für uns die Möglichkeit ergeben, dass wir zusammen als Betroffene, wie wir dort saßen, zusammen eine Aktion starten konnten. Und die Möglichkeit haben wir beim Schopf gepackt und uns überlegt, was wir machen wollen, was wir cool finden, haben uns extrem viel überlegt, aber auch super gute Unterstützung bekommen. Und dabei ist die WieDu-Kampagne entstanden, bei der wir auf seltene Erkrankungen aufmerksam gemacht haben, aber auch darauf aufmerksam gemacht haben, dass eine seltene Erkrankung, wie zum Beispiel Lupus, nicht nur bedeutet, dass man krank ist, klar ist man auch, aber dass man trotzdem ein ganz normaler Mensch ist, dass man Hobbys hat, Freunde hat, dass man Menschen hat, einen ganz normalen Alltag lebt und dass wir eigentlich kein Mitleid brauchen, sondern dass wir einfach Teil der Gesellschaft sein wollen, akzeptiert werden wollen, so wie wir sind. Und ja, darum ging es bei der Kampagne und das ist hatte super Resonanz, dass wir in diesem Jahr einen Teil 2 gestartet haben.
Genau. Sehr cool. Also das hört sich sehr schön an und ich glaube, das ist auch sehr gut gelaufen. Bin schon ganz gespannt, was da noch kommt alles.
Ja, genau. Dafür gibt es auch einen Verein, der nennt sich LoudRare und da kann man schauen, auch bei Instagram und auf der Website, wenn einen das interessiert, da ist vieles, vieles auch festgehalten.
Ja, cool. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Wir haben das Thema heute Arzt-Patientinnen-Kommunikation, besonders das Thema SDM, Shared Decision Making. Wir haben vorhin schon kurz über die Umfrageergebnisse vom Lupustag gesprochen. Wenn du diese Ergebnisse hörst, was denkst du da?
Oh, also ich muss ehrlich sagen, ich finde es schon beeindruckend, wie viele Leute einfach teilgenommen haben. Ich war ja selber mit dabei und ich fand das extrem cool, erstmal wie viel Resonanz man an diesem Tag gespürt hat. Also jetzt aber im Nachhinein, wenn ich die Umfrageergebnisse sehe, merke ich auch, wie wichtig das ist, dass wir dranbleiben mit dem Podcast, mit solchen Sachen wie dem Lupustag oder auch der Website Lupuscheck, um einfach Informationen auch an Betroffene zu geben, um Betroffenen die Möglichkeit zu geben, Wissen zu ihrer Erkrankung zu erwerben und in der Lage zu sein, zu verstehen, was los ist und natürlich auch auf der Grundlage wichtige Entscheidungen zu treffen. Also das ist wirklich nochmal echt ein Ergebnis, wo ich denke, das lohnt sich richtig, hier weiterzumachen.
Da stimme ich dir total zu. Das empfinde ich ganz genauso. Kommen wir gleich mal zu dem Punkt, dass du ja 2 Perspektiven hast. Zum einen eben die Patientinnenperspektive und zum anderen die Ärztinperspektive. Wie hat sich denn deine Perspektive auf den Lupus, das Krankheitsmanagement und auch die Interaktion zwischen Ärztin und Patienten verändert dadurch, dass du jetzt nicht nur Betroffene, sondern auch Ärztin bist?
Da hat sich echt total viel getan in der ganzen Zeit. Also als ich damals krank geworden bin, das muss man auch nochmal sagen, ich war ja 16 bis 17 Jahre alt, als ich die Diagnose bekommen habe, erkrankt bin ich schon mit 13 Jahren. Und das ist natürlich auch nochmal eine ganz besondere Zeit gewesen. Einfach die Pubertät, die Jugend, in der das alles stattgefunden hat. Und ich habe damals vor allen Dingen unter der Fatigue gelitten. Einfach, dass ich mein Leben nicht so leben konnte, wie ich das wollte. Ne, das ging einfach mit der Zeit nicht mehr. Am Anfang war ich einfach ein bisschen müder. Da war das alles noch so irgendwie überwindbar, sage ich mal, dass ich noch einigermaßen meinem Alltag nachgehen konnte, in die Schule gehen konnte, zum Sport, Freunde treffen. Aber das ist mit der Zeit immer schlimmer geworden. Und irgendwann war die Möglichkeit nicht mehr gegeben, dass ich noch zum Sport gehen konnte, beziehungsweise ich bin hingegangen, aber so richtig funktioniert hatte eigentlich nichts mehr. Ich stand da auf dem Volleyballfeld und konnte eigentlich überhaupt nicht mehr. Und irgendwann habe ich auch gemerkt, dass mir die Schule extrem schwer fällt, dass ich extrem viel Zeit brauche, um überhaupt das zu verstehen, was mir dort beigebracht werden soll, um Texte zu lesen, um meine Hausaufgaben zu erledigen. Und ja, da habe ich mich dann auch angefangen, sehr stark zu priorisieren, was für mich wichtig ist, mich extrem auf die Schule konzentriert, dass ich dort noch irgendwie weiterkomme. Und ja, so hat das einfach seinen Lauf genommen. Das ist immer schlimmer geworden. Ich konnte nicht mehr planen, was ich eigentlich noch machen möchte. Also wenn ich mal irgendwie in Urlaub fahren wollte, das ging alles nicht mehr, weil ich so erschöpft war. Und ja, prinzipiell war es eigentlich so, die Fatigue war das, was für mich damals am allerschlimmsten war und das, was ich von der Erkrankung wahrgenommen habe. Mhm. Und mit der Zeit, wie gesagt, ist es ja nicht besser geworden. Ich habe ein Jahr länger in die Schule gehen müssen, dann irgendwann meine Diagnose bekommen, Medikamente. Das hat auch Jahre gedauert, bis es mir dann besser gegangen ist. Aber es hat alles eine positive Entwicklung genommen, dass ich meinen Abschluss machen konnte und anfangen konnte zu studieren und tatsächlich auch anfangen konnte, in meinem Wunschbereich zu studieren, also Medizin zu studieren und dann schließlich auch mein Studium abschließen konnte, jetzt vor einem Jahr. Und in dieser Zeit hat sich eine Entwicklung gezeigt, in der ich gemerkt habe, dass mir früher die Fatigue extrem wichtig war. Also die Fatigue war das, was für mich wirklich ausschlaggebend war, was definierend an meiner Erkrankung war, das definiert hat, dass ich mein Leben nicht mehr leben kann, dass meine Zukunft unklar ist, dass ich nicht weiß, was ich überhaupt planen kann, dass ich Freunde verloren habe, dass auch das Thema Bildung auf einmal nicht mehr selbstverständlich war. Und im Studium habe ich dann mit der Zeit einfach verstanden, dass die Fatigue das eine ist, was an meiner Erkrankung für mich schwer ist, aber dass Lupus viel, viel mehr bedeutet als Fatigue. Die Fatigue ist ein relevanter Anteil, aber trotzdem bedeutet Lupus auch zum Beispiel ein höheres kardiovaskuläres Risiko zu haben, also Entzündungen im Körper zu haben, ein höheres Risiko zu haben für Herzinfarkt und Schlaganfall. Und dass man selber ganz viel dafür tun muss, um diese Risiken auch zu reduzieren. Na, einerseits muss der Arzt da sein, der sich aus medikamentöser Sicht oder ärztlicher Sicht halt sozusagen mit kümmert. Und Entscheidungen müssen gemeinsam getroffen werden mit dem Arzt. Und auf der anderen Seite muss ich als Patient dann ganz, ganz viel leisten. Und das habe ich in der Zeit verstanden, dass ich schauen muss, dass ich meinen Blutzucker kontrolliere, den Blutdruck, Sport treibe und alles dafür tue, dass ich eben einen möglichst guten Verlauf mit der Erkrankung habe. Mhm. Und jetzt mit abgeschlossenem Studium gucke ich noch mal ein bisschen anders drauf. Da gucke ich nicht nur als Patientin Richtung Fatigue drauf oder als Ärztin so rein aus der medizinischen Sicht, sondern mir ist halt klar, die Fatigue, die ist trotzdem da, die muss trotzdem ernst genommen werden. Die begleitet mich immer noch, auch wenn ich Ärztin bin. Das ist deshalb nicht weg. Ich habe immer noch Tage, an denen ich da sitze und merke, ich kann mich extrem schlecht konzentrieren. Und ich weiß aber auch, dass das eben nicht gefährlich ist. Also das führt am Ende eben nicht dazu, dass ich Organe verliere, wie zum Beispiel meine Nieren. Das wird mir bleiben. Die Fatigue wird mir die nicht wegnehmen. Aber sie schränkt meine Lebensqualität eben ganz dramatisch ein. Und deswegen ist es wichtig, dass die Fatigue eben eine Rolle spielt und beachtet wird. Und auf der anderen Seite weiß ich, die Fatigue ist eben das eine. Aber ich muss trotz der Fatigue schauen, dass ich eben, wie gesagt, Risikofaktoren im Blick habe, Blutdruck, Blutzucker, Sport treibe, also das alles ausgeglichen betrachte.
Ja, also ich denke, die Perspektive mit der Fatigue, die verstehen wir als Betroffene wahrscheinlich alle besonders gut. Das können wir alle sehr gut nachvollziehen. Und ja, dass uns manchmal unsere Organe nicht so bewusst sind, das ist wirklich fatal. Deswegen ist es gut, dass die Ärzte das immer schön auf dem Schirm haben. Das ist ganz wichtig. Aber ja, gut zu hören, wie das bei dir war, dass es wirklich so ein Verlauf war, dass sich das so verändert und entwickelt hat, auch in der ganzen Zeit. Was genau steckt denn eigentlich hinter dem Konzept Shared Decision Making?
Also hinter dem Konzept Shared Decision Making versteckt sich quasi, dass Arzt und Patient gemeinsam entscheiden. Was also bedeutet, dass der Arzt da ist, der hat das fachliche Wissen, der hat Erfahrung auch um Patienten gesehen und behandelt und kann fachlich eine gute Grundlage geben, um Entscheidungen zu treffen, wie die Behandlung weiter verlaufen soll oder kann. Und ich als Patient, ich bin aber genauso in die Entscheidung eingebunden. Also es ist nicht nur mein Arzt oder meine Ärztin, die entscheidet, sondern ich eben auch. Was am Ende bedeutet, ich als Patient muss mich informieren. Ich muss wissen, was habe ich für eine Erkrankung? Ich muss wissen, wie sieht vielleicht auch eine grundlegende Therapie aus? Was sind die Risiken bei einer Erkrankung wie dem Lupus? Worauf muss ich besonders achten? Und natürlich eben auch zu wissen, dass der Arzt am Ende nicht alles für mich machen kann, sondern ich als Patient auch einen Anteil leisten muss. Na, klar gibt es Sachen, die der Arzt eben auch macht. Wie gesagt, gerade so die medikamentöse Sicht. Aber ich entscheide zusammen mit dem Arzt, wie wir die Therapie fortsetzen. Und das richtet sich auch danach, wo ich mich als Patient einfach befinde, in welcher Lebenssituation. Zum Beispiel, wenn ich jetzt noch in die Schule gehe, wie bei mir damals einfach war, oder wenn ich vielleicht plane, eine Schwangerschaft plane oder mich in der Stillzeit befinde, oder wenn ich vielleicht längere Zeit ins Ausland gehen möchte, dann hat das alles Einfluss auf die Therapie. Und deswegen ist es wichtig, dass ich als Patient meinem Arzt solche Sachen mitteile. Und dafür ist es aber auch wichtig, dass zwischen Arzt und Patient einfach ein gutes Arzt-Patienten-Verhältnis vorliegt. Das heißt, dass ich als Patient das Gefühl habe, meinem Arzt oder meiner Ärztin auch persönliche Dinge mitteilen zu können. Also eben solche Themen, plane ich vielleicht eine Schwangerschaft oder möchte ich ins Ausland gehen. Einfach, weil das Sachen sind, die mein Arzt, meine Ärztin, ich sage mal so, das können die ja nicht riechen. Ne? Die müssen das gesagt bekommen. Und das ist meine Aufgabe als Patient, denen das auch mitzuteilen, damit genau solche Sachen in Entscheidungen einfließen können und wir gemeinsam als Team schauen können, wie geht es jetzt weiter.
Mich würde mal interessieren, wie das bei dir im Praxisalltag eigentlich so aussieht. Wie sind denn deine Kolleginnen und Kollegen? Wie gehen die mit SDM um? Sind die dem offen gegenüber? Denkst du, sie setzen das um? Oder erlebst du eher, dass andere Ärztinnen und Ärzte dem gegenüber eher noch ein bisschen kritisch sind?
Bei uns ist es eigentlich eine sehr gute Situation mit dem Shared Decision Making. Also bei uns ist das wirklich gelebte Praxis, würde ich sagen. Das hat bei uns einen ganz, ganz hohen Stellenwert im MVZ, dass Patientinnen und Patienten mitentscheiden. Also wir erleben das schon, dass wir Patientinnen und Patienten haben, die das in gewisser Weise auch ablehnen zum Teil, die sagen, ich fühle mich nicht in der Lage, das zu entscheiden, ich möchte nicht entscheiden, Sie sind der Arzt oder die Ärztin, bitte entscheiden Sie das. Und dann ist es tatsächlich auch so, dass wir schon versuchen, den Patientinnen und Patienten eine Grundlage zu geben, zu entscheiden. Aber wenn es partout so ist, dass sie die Entscheidung nicht treffen wollen, muss sie halt jemand treffen, dann schauen wir schon, dass wir das so gut es geht, auch mit den Patienten gemeinsam entscheiden, aber als Ärztinnen und Ärzte halt einen größeren Anteil haben. Aber wenn unsere Patientinnen und Patienten das möchten, das bieten wir immer an, dann entscheiden wir gemeinsam. Dann entscheiden wir, je nachdem, in welcher Lebenssituation sich die Betroffenen befinden. Wir haben sehr, sehr viel ältere Patienten auch. Und schauen, wie einfach die Situation ist. Und tatsächlich kann das auch bei ähnlichen Krankheitsbildern ganz unterschiedlich ausfallen, wie wir uns am Ende entscheiden, einfach je nachdem, wo sich die Menschen gerade einfach befinden.
Mhm. Ja, schön, dass es bei euch schon so Praxisalltag ist mit dem Shared Decision Making. Welche Vorteile siehst du eigentlich, dass Shared Decision Making konkret bei Lupus-Betroffenen hat?
Also, ich denke, das, was ein ganz, ganz großer Vorteil ist, dass eben beide Perspektiven einfließen. Also wir haben den Arzt und die Ärztin, die das fachliche Wissen liefern, die sich anhand von Leitlinien orientieren können, wie eine Therapie für die Erkrankung aussieht, weil in solche Leitlinien fließen ja ganz, ganz, ganz viele Infos ein und Grundlagen, um wirklich auf der aktuellen Literatur und dem aktuellen Wissensstand entscheiden zu können. Und auf der anderen Seite fließt eben auch die, ich sag mal doch, Expertenperspektive des Patienten ein. Also wo befindet er sich gerade? Das heißt, da kommt eine ganz super Mischung zustande aus fachlicher Kompetenz, aber auch der betroffenen Kompetenz, die eine super Grundlage dafür liefert, dass man langfristig Erfolg hat. Also damit meine ich jetzt vor allen Dingen Stichwort Adhärenz. Das ist für den Patienten und die Patientin natürlich auch total motivierend zu wissen, meine eigene Perspektive fließt hier ein, meine eigenen Wünsche fließen hier ein und vor allen Dingen ist das alles individuell auf mich angepasst. Und das motiviert natürlich, dran zu bleiben und das wiederum ist natürlich auch für das Outcome der Erkrankung total positiv, dass wir einfach die Chance haben, viele gute Krankheitsverläufe zu haben.
Ja, auf jeden Fall. Also Thema Adhärenz hatten wir ja schon in der ersten Folge. Da geht es eben darum, dass wir als Patientinnen und Patienten auch dazu beitragen, die Therapie einzuhalten, genauso wie die Ärzte eben dazu beitragen sollen, dass die Therapie gut durchgeführt werden soll. Das ist auf jeden Fall enorm wichtig, ja, dass wir den Lupus gut in Schach halten können und dass wir zu einem guten und langen Leben mit dem Lupus kommen, auch auf jeden Fall, ja. Was können wir denn als Lupus-Betroffene selbst zu dem Konzept beitragen?
Also ich denke an ganz erster Stelle, wie vorhin auch schon kurz gesagt, ist, dass wir als Patientinnen und Patienten offen unserem Arzt und Ärztin sind, also offen gegenüber unserem Arzt und unserer Ärztin sind. Also wie gesagt, dass wir eben mitteilen, wenn wir zusätzlich noch Medikamente oder Sachen einnehmen, dass wir das einfach mitteilen, dass wir das machen, dass wir offen dafür sind, auch mitzuteilen, wo wir uns in unserem Leben befinden, dass solche Sachen einfach mit einbezogen werden können. Weil wie gesagt, also ich merke das selber, wenn ich Patientinnen und Patienten habe, dass es Sachen gibt, die weiß man halt einfach nicht, die aber relevant sind. Und das ist auch einfach manchmal gut zu wissen, wenn jemand jetzt vielleicht einen längeren Auslandsaufenthalt oder sonst irgendwas plant, dass man das wirklich einbeziehen kann, weil hin und wieder gibt es da schon Möglichkeiten, die einfach da sind, über die man aber vielleicht gar nicht nachdenkt, weil man davon ausgeht, derjenige ist jetzt in seinem normalen Alltag zu Hause. Na, das ist schon mal sehr wichtig. Und ich denke auch, dass man als Patient und Patientin auf jeden Fall äußern sollte, wenn man mit der Therapie in irgendeiner Art und Weise nicht zurechtkommt oder besonders gut zurechtkommt, dass man das einfach auch nochmal als Rückmeldung gibt. Weil ich zum Beispiel schreibe mir solche Sachen auch auf. Ich schreibe die dann in die Akte des Patienten rein. Und wenn er dann das nächste Mal kommt, das sind ja zum Teil einfach Monate auch dazwischen, dann lese ich das in der Akte und dann macht es beim nächsten Mal Klick und ich weiß, ja, das hat eigentlich schon mal gut funktioniert, dann können wir das wieder probieren. Und das ist, glaube ich, auch schon was für beide Seiten auch echt zeitsparend ist, wenn es dann halt einfach funktioniert oder die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass es jetzt funktioniert. So, und das andere ist, dass ich, wie gesagt, auch denke, dass wir uns als Patientinnen und Patienten auch über unsere Erkrankung informieren sollen und müssen. Und das eine ist eben das Gespräch mit dem Arzt und der Ärztin. Also ich merke das selber auch. Ich gebe mir extrem viel Mühe, meinen Patientinnen und Patienten gerade bei der Erstdiagnose wichtige fachliche Grundlagen zu geben, was das für eine Erkrankung ist. Ich versuche, Infobroschüren mitzugeben, wo auch Ansprechpartner vermerkt sind. Aber man ist halt einfach so einer gewissen zeitlichen Limitation unterlegen. Das ist einfach so. Ne? Man hat viele Patienten, die man am Tag sieht und nimmt sich die Zeit natürlich, um sich mit seinen Patienten auch zu unterhalten. Aber man kann als Arzt und Ärztin eben nicht alles leisten. Das ist einfach so. Man kann aber versuchen anzustoßen, dass der Patient oder die Patientin sich auch eigenständig noch informieren, was sie für eine Erkrankung haben, worauf sie besonders achten müssen. Und häufig ist es dann auch so, gerade bei der Erstdiagnose, dass Patientinnen und Patienten eben nicht ganz so aufnahmefähig mehr sind, weil da einfach viele Emotionen mitschwingen.
Klar.
Und dann gerade zu den nächsten Terminen eben ganz, ganz viele Fragen kommen, wo man dann auch sich nochmal Zeit nimmt, die schön zu beantworten. Was aber auch schön ist, einfach zu sehen, dass die Patientinnen und Patienten sich informieren und eben auch vorbereitet zu den Arztterminen kommen. Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich nochmal ein paar Minuten Zeit nimmt vor dem Termin, sich aufschreibt, was sind die Fragen, was hat vielleicht nicht gut funktioniert, was möchte ich heute ansprechen, mit welchem Ergebnis möchte ich aus dem Termin rausgehen und sich dann auch nicht davor scheut, diesen Zettel mit ins Arztzimmer zu nehmen, weil ich erlebe das dann auch manchmal, die Patienten verstecken das dann irgendwo und dann kramen sie es ganz am Ende nochmal raus und merken, dass sie ganz viele Fragen nicht gestellt haben und deswegen ruhig lieber mit reinnehmen, die Fragen stellen. Das ist eigentlich total schön, wenn man das sieht, dass da Fragen sind, dass man das ein bisschen mit plant, dass man die beantworten möchte. Und ich glaube, das ist auch nicht schlecht, wenn man als Patient versucht, sich hin und wieder auch ein bisschen in die Perspektive des Arztes oder der Ärztin hineinzuversetzen, wieso sie jetzt gerade oder er so entscheidet, wie er oder sie eben in dem Moment entschieden hat. Weil das Ziel ist ja prinzipiell von beiden Parteien, also von Arzt und Patient, eigentlich das Gleiche. Beide wollen, dass es dem Patienten möglichst gut geht, dass er eine möglichst gute Prognose hat und dass er mit seiner Erkrankung gut leben kann.
Ja, auf jeden Fall. Arzttermin gut vorbereiten ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und was ich gut fand, was du erwähnt hast, der Punkt, dass ich mir nicht nur die Fragen überlege und die aufschreibe, sondern mir vielleicht auch überlege, was ist eigentlich das Ziel von diesem Arztgespräch? Ja, am Anfang, was genau wünsche ich mir? Und daran kann ich dann vielleicht auch ein bisschen priorisieren, wenn ich merke, ich schaffe nicht alle Fragen durchzusprechen. Aber was sind die wichtigsten, dass ich irgendwie trotzdem zu diesem Ziel komme, dieses Ziel erreiche? Ja. Sehr gut. Ja, ich meine, man kann manchmal allerdings leider als Betroffener sich sehr bemühen und ganz viel vorbereiten, hat aber vielleicht trotzdem das Problem, dass der Arzt oder die Ärztin selbst nicht offen ist für Shared Decision Making. Was für Möglichkeiten habe ich denn dann?
Also ich denke, das ist am Anfang erstmal ganz wichtig, dass man sich informiert, was für Möglichkeit oder was für Ärzte und Ärztinnen gibt es jetzt in der Umgebung, wo ich hingehen kann. Und dass man mal schaut, ob man Betroffene findet, die schon mal bei dem Arzt oder bei der Ärztin in Behandlung waren, dass man so ein bisschen auf Feedback zurückgreifen kann. Ich glaube, das ist beim Thema Lupus jetzt alles auch ein bisschen, das ist halt alles ein bisschen begrenzter. Es gibt halt nicht so viele Zentren, wo man hingehen kann. Aber dass man trotzdem schaut, in einem gewissen Maße gibt es da schon irgendwie Feedback und wäre das vielleicht auch was, wo ich gut hinpasse, weil man ja grundsätzlich schon die Möglichkeit zur freien Arztwahl hat. Wie gesagt, das ist beim Thema Lupus, also einer seltenen Erkrankung, alles auch deutlich eingeschränkt, aber in dem Rahmen, dass man da auf alle Fälle schaut. Und dass man dann schaut, im ersten Gespräch auch gerade, ist da eine gute Grundlage gegeben? Also wie ist das Arzt-Patienten-Verhältnis? Schwingen wir so auf einer Wellenlänge? Also das braucht ja manchmal auch ein bisschen Zeit. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich die Zeit gibt. Also ich habe das schon häufig erlebt, dass ein erster Termin total chaotisch verlaufen ist und ich mir dachte, oh Gott, was soll das jetzt hier werden? Ja, also auf beiden Seiten, also weil das Ärzte und das Patient, ich dachte, ich weiß nicht. Ja, und dann ein paar Monate später der nächste Termin war und es komplett anders war. Also und dass es ab dann einfach funktioniert hat und auch der dritte und vierte Termin total gut verlaufen ist und man sich dann fragte, also was war denn da beim ersten Mal eigentlich los? Ne? Also man muss sich, glaube ich, auch einfach Zeit geben und diese Beziehung wachsen lassen. Eine Beziehung, die braucht Zeit, um zu entstehen. Und die Zeit sollte man sich geben von beiden Seiten. Ja, und ich glaube auch so ein bisschen zu schauen, irgendwie, wenn man merkt, man ist in irgendeiner Art und Weise voreingenommen oder so, dass man schaut, dass man solche Sachen erstmal hinten anstellt und versucht, möglichst unvoreingenommen erstmal an die Situation heranzugehen. So.
Beim ersten Termin, finde ich, da ist man dann ja auch immer so aufgeregt. Also ich bin es total. Wenn ich irgendwie zu einem neuen Arzt oder einer neuen Ärztin komme, dann weiß ich immer gar nicht, worauf ich mich einstellen muss. Und das beeinflusst, denke ich, das Treffen und das Gespräch ja auch total, weil ich dann irgendwie mich noch nicht so drauf einstellen kann. Und da, ich glaube, das ist oft so, dass der erste Termin dann oft so ein bisschen komisch oder lustig läuft, weil man irgendwie einfach noch nicht so genau weiß, wie man aneinander ist.
Ja. Und ich glaube, gerade beim Thema Lupus sind das ja oft sehr, sehr viele Sachen. Also je nachdem, wo man sich jetzt gerade befindet in der Therapie. Also man hat ja häufig gerade am Anfang extrem viele Probleme, die man mitbringt. Das ist so ein riesen Kuddelmuddel, das erstmal auseinandergewoben werden muss, um zu schauen, wo können wir jetzt effektiv helfen? Wo fangen wir eigentlich erstmal an? Das ist schon mal der erste Punkt. Und ich glaube, der andere Anteil ist ja auch als Patient, man ist ja nochmal emotional in einer ganz anderen Art und Weise in das Thema involviert. Also wenn ich mich an meine ersten Termine irgendwo erinnere, das ist meistens wie so diffus. Also ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen manchmal. Das schwirrt alles so an einem vorbei. Man hat so viel im Kopf. Man hat so viele neue Eindrücke, ein neuer Arzt, neue Ärztin, neues Umfeld, neue Schwestern, alles neu. Und das schwirrt so vorbei. Und anders ist es als Arzt oder Ärztin. Man sitzt da vielleicht schon lange. Also man kennt die Räumlichkeiten. Man weiß, wer da wo ist. Man kennt das Personal. Der Patient ist halt dann neu. Und das ist nochmal was ganz anderes. Man nimmt das viel detaillierter, viel bewusster wahr, kann das viel, viel mehr sortieren, alles auch im Kopf, was da gerade passiert. Und ich glaube, wie gesagt, diese Zeit braucht man einfach als Patient, um da anzukommen und das alles so ein bisschen auch für sich zu strukturieren. Wenn das aber trotzdem alles nicht ausreicht, also man sich auch Zeit gegeben hat, und das immer noch nicht funktioniert, dass man als Patient mitentscheiden kann, dann denke ich schon, also ist es auf alle Fälle sinnvoll, dass man das als Patient auch mal anspricht. Warum darf ich oder nicht mitentscheiden, beziehungsweise auch anspricht, was sind meine konkreten Wünsche, was sind meine Ziele und auch versucht zu erklären, warum man das mit der aktuellen Therapie nicht sieht, dass die erreicht werden. Und mal zu schauen, was sagt denn der Arzt oder die Ärztin dazu? Was ist denn die Motivation dafür, dass wir oder dass er oder sie sich jetzt so entschieden hat und damit vielleicht momentan die Therapie nicht ganz so gut zu meiner ganz individuellen Situation passt? Weil das kann manchmal ja auch sein, dass es vielleicht gar nicht so viele medikamentöse oder ärztliche Möglichkeiten in einer gewissen Situation gibt, um was zu behandeln. Und ich glaube, deswegen ist wichtig, da nicht sofort abzubrechen, sondern erstmal zu fragen, um es in gewisser Weise nachzuvollziehen können. Und wenn man es nicht nachvollziehen kann und sich das auch nicht ändert, dann bleibt einem tatsächlich auch nicht viel mehr, als zu schauen, wenn das Arzt-Patienten-Verhältnis zu stark gestört ist, nochmal einen Arztwechsel in Betracht zu ziehen.
Ja, als letzte Möglichkeit sozusagen, was natürlich auch immer sehr unangenehm ist. Und man muss sich dann ja wieder auf einen neuen Arzt oder eine neue Ärztin einstellen, gell? Aber tatsächlich, wenn man mit jemandem einfach nicht klarkommt, hat man auf jeden Fall das Recht dazu.
Ja, und das ist aber auch für beide Seiten nicht schön. Ja. Also ich habe es von beiden Seiten schon erlebt und es ist für beide Seiten nicht schön. Wenn es aber nicht funktioniert, ist es die einzige Option, die einem halt bleibt.
Ja, damit kommen wir auch schon zu unserem Faktencheck heute, zu unserer allerletzten Frage. Und zwar geht es heute mal um das Thema Zahnreinigung, mal was ganz was anderes. Ist es denn wirklich so, dass Lupus-Betroffene häufiger zur professionellen Zahnreinigung müssen als andere Menschen?
Ich glaube, die Frage kann man gar nicht so pauschal beantworten. Ich meine, natürlich ist es so, dass man als Lupus-Patient und Patientin mehr Probleme auch gerade im Mundraum hat. Also so Stichwort Aften im Mundraum, schmerzhafte Veränderungen, dass man vielleicht mehr Probleme hat mit dem Thema Zahnfleischbluten und dass natürlich alles auch Faktoren sind, die Einfluss auf die Mund- und Zahnhygiene haben. Also es ist natürlich verständlich, dass ich schwerer meinen Mundbereich reinigen kann, wenn ich dort einfach unglaubliche Schmerzen habe oder wenn das immer wieder blutet. Und das natürlich hat auch wiederum Einfluss auf die Mundhygiene, dass ich eben merke, ne, da lagern sich dann mit der Zeit einfach Bakterien an. Das sind Veränderungen, entzündliche Veränderungen, die natürlich auch den Lupus beeinflussen. Das beeinflusst sich alles irgendwie so gegenseitig, wo das schon sinnvoll ist, dass man seinen Zahnarzt oder seine Zahnärztin aufsucht, dass die auch schauen können, was sind da für Veränderungen und tatsächlich am Ende mit dem Zahnarzt oder Zahnärztin zusammen entschieden werden kann, wie häufig eine Zahnreinigung sinnvoll ist. Ob das jetzt öfter ist als bei anderen, das kann gut sein. Das kommt einfach darauf an, wie sehr sich das verändert hat, auch gerade die Mundhygiene, Mundflora. Muss aber am Ende der Zahnarzt oder die Zahnärztin entscheiden. Und ich glaube, ganz pauschal kann man es auch nicht immer auf den Lupus zurückführen, dass man einfach einen höheren Bedarf hat, weil gerade so das Thema Parodontitis und so, das ist ja generell in der Bevölkerung ein hohes Thema. Und ich glaube, da muss man ganz, ganz individuell entscheiden, wie hoch der Bedarf jetzt einfach ist.
Okay, vielen Dank für deine Einschätzung und überhaupt vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du extra den Weg auf dich genommen hast, um hier nach Hamburg zu kommen und diesen Podcast mit uns aufzunehmen.
Gerne. Ich habe mich total gefreut und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, alle Zuhörenden haben auch viel Freude heute gehabt und vor allen Dingen auch was mitgenommen für sich.
Ja, das hoffe ich auch sehr. Und ich fand es wirklich sehr schön, dass du gerade für dieses Thema da warst und uns diesen Einblick gegeben hast, wie es eben ist als Betroffene, aber auch als Ärztin-Perspektive sozusagen. Das war wirklich ganz besonders, dass wir dich da heute dabei hatten. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und damit kommen wir auch schon zu unserem Lupus-Lifehack, der heute aus dem Buch 44 Impulse für deinen autoimmunen Alltag, Autoimmunerkrankungen langfristig meistern, von der wunderbaren Ira Schiebeck kommt. Ihr findet Ira übrigens auch auf Instagram und den Link zu ihrem Account könnt ihr in unseren Shownotes finden. Ich bin wirklich sehr begeistert von Iras Buch und finde ihre Tipps sehr, sehr hilfreich. Gerade ihre Tipps in Bezug auf die Vorbereitung für unsere Arzttermine und darum geht es heute auch. Sie empfiehlt nämlich, dass wir zum Beispiel unsere Befunde und Blutwerte immer dabei haben sollten, am besten vielleicht sogar digital. Sie können nämlich wirklich sehr helfen, zum Beispiel dabei eine Diagnose zu bekommen. Bei Ira war es so gewesen, dass sie damals eine Rötung im Gesicht hatte und sie hat erst gedacht, sie hat einen Sonnenbrand. Aber als der dann nicht besser wurde, ist sie zusammen mit ihren digitalen Blutwerten zum Dermatologen gegangen. Und zusammen mit diesen Blutwerten, die vorher irgendwie noch nicht wirklich wegweisend waren, noch zu keinem Ergebnis geführt haben, ist sie dann aber zu ihrer Diagnose Lupus gekommen. Das heißt, es ist also wirklich sehr wichtig manchmal, dass man seine Befunde und seine Blutwerte dabei hat. Und es ist natürlich auch wichtig, dass man die selber im Blick hat, dass man die selber verlangt oder den Arzt, die Ärztin bittet, dass man die Briefe auch zugeschickt bekommt, die Befunde, die Werte, um selber nochmal durchzulesen, was war hier genau, wie waren meine Blutwerte, hat sich irgendwas verändert. Dann kann man das immer gut zu den nächsten Arztterminen mitnehmen und mitbringen. Dann empfiehlt die IRA noch, dass wir unsere Ziele aufschreiben und wichtige Themen aufschreiben und die mit zu unserem Arzttermin nehmen. Also ganz wichtig, hatten wir vorhin schon in unserem Podcast-Gespräch auch, dass es wichtig ist, dass wir uns überlegen, was habe ich eigentlich für ein Ziel mit dem nächsten Arzttermin? Habe ich so schwer mit Fatigue zum Beispiel zu kämpfen und möchte den Arzt fragen, ob man in der Hinsicht irgendwas machen kann? Oder habe ich irgendein neues Symptom, mehr Gelenkschmerzen zum Beispiel, und möchte darüber mit dem Arzt sprechen und fragen, was kann man da machen? Bahnt sich ein neuer Schub an? Müssen wir irgendwas an der Therapie ändern oder gibt es andere Möglichkeiten? Genau, also ganz wichtig, ein Ziel sich überlegen, dann eine Liste mit Fragen aufschreiben und die dann mit zur Ärztin und zum Arzt nehmen. Und dann am Anfang am besten vom Gespräch auch gleich das anzukündigen, dass man zum Beispiel diese Liste an Fragen hat und die gerne durchsprechen möchte. Ja, dann hat sie einen sehr interessanten Satz in ihrem Buch, der wirklich sehr wichtig ist. Und zwar hat sie geschrieben, dass die Qualität unserer Fragestellungen auch die Qualität der Antworten bestimmt. Von daher ist es wirklich wichtig, dass wir uns genau überlegen, wie stelle ich meine Fragen? Also am besten die Fragen so kurz wie möglich, so prägnant wie möglich zu stellen, dass man auf eine kurze Frage eine gute Antwort bekommt und nicht lang ausschweifen muss, um irgendwas zu erklären. Weil wir wissen ja, Zeit beim Arzt oder bei der Ärztin ist immer nicht so ausreichend vorhanden. Dann eine weitere Empfehlung ist das Symptomtagebuch, dass wir einfach einen Symptomtracker oder irgendwas haben, in dem wir aufschreiben, wie sehen unsere Symptome, unsere Schmerzen aus, und dieses Tagebuch dann ausdrucken oder als PDF-Datei vielleicht auch schon vorher unserem Arzt oder unserer Ärztin per E-Mail zukommen zu lassen. Das ist auch immer ganz wichtig, damit der Arzt oder die Ärztin einschätzen kann, wie geht es uns denn gerade? Also wie sieht unser Alltag aus in Bezug auf Schmerzen und Symptome? Und ein weiterer Tipp wäre, dass man natürlich auch noch eine zweite Person mit zu den Arztterminen nehmen kann. Besonders am Anfang von der Diagnose kann es sehr sinnvoll sein, weil man da oft so viele Informationen bekommt, dass man einfach das Gefühl hat, ich kann mir die gar nicht allein alle merken. Und da ist es immer sehr gut, wenn man noch eine Vertrauensperson dabei hat, mit der man sich dann im Nachhinein austauschen kann. Wie hast du das verstanden? Was hast du dir gemerkt? Also zwei Personen merken sich immer mehr als eine. Ja, das war's dann auch schon wieder für heute. Und ich möchte am Ende nochmal ganz kurz zusammenfassen, was wir heute gelernt haben. Also es ist erstmal wichtig zu wissen, dass Arzt, Ärztin und Patientinnen und Patienten unterschiedliche Perspektiven haben auf den Lupus, was an sich auch nicht schlecht ist. Aber wir haben gemeinsam das Ziel, dass wir mit unserem Lupus ein möglichst langes und gutes Leben mit der Erkrankung haben. Dass wir also am besten Fall in Remission kommen und von dem Lupus nicht mehr so viel merken, sondern wirklich gut und lang damit leben können. Außerdem ist es wichtig, dass wir mit unserem Arzt oder unserer Ärztin einen langen Weg zusammengehen. Und deshalb brauchen wir auch ein gutes Vertrauensverhältnis, damit wir diese jahrelange Zusammenarbeit wirklich gut leben können und gut zusammenarbeiten können. Ja, und dann ist es wichtig zu wissen, dass Shared Decision Making in den Leitlinien steht und dass es ein bewährtes Arzt-Patientinnen-Interaktionskonzept ist. Also wir können uns da auch darauf berufen, dass wir dazu berechtigt sind, Mitentscheidungen zu treffen. Und außerdem ist es wirklich die Möglichkeit, wie wir am besten mit unserem Arzt zusammenarbeiten, mit unserer Ärztin zusammenarbeiten und wie wir auch gemeinsam am besten sozusagen zum Erfolg und zum Ziel kommen. Unser Ziel ist es also, eine gemeinsame Entscheidungsfindung in Bezug auf Therapie und Diagnostik zu haben, dass wir auf Augenhöhe kommunizieren und dadurch natürlich auch wirklich ein Vertrauensverhältnis entstehen kann, wie ich es gerade schon erwähnt habe. Ganz wichtig, SDM funktioniert nur, wenn alle Beteiligten aktiv mitarbeiten und wenn wir als Betroffene wirklich zu Experten und Expertinnen unserer eigenen Erkrankung werden und uns gut auskennen mit unserem Lupus. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und dass ihr heute wieder zugehört habt. Falls ihr auch eure Erfahrungen oder Gedanken mit und zum Lupus teilen möchtet, dann schreibt uns gerne eine Mail oder schickt uns auch eine Sprachnachricht an lupus@podstars.de. Ihr könnt Lupus gemeinsam stark auch gern direkt abonnieren, um keine Folge mehr zu verpassen. Und wie immer würde ich mich natürlich sehr über eine Bewertung von euch freuen. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ich freue mich sehr. Bis bald. Dieser Podcast wird präsentiert von GSK und Podstars bei OMR.